VOI, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VOI, der Blindenfußball-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Barkmann. Ja, ereignisreiche Tage und Wochen liegen hinter der Blindenfußballszene. Die deutsche Nationalmannschaft gewann ja in Mönchengladbach ein Vier-Nationen-Turnier. Zudem wurden vor kurzem ja auch die Endrundengruppen für die Europameisterschaft in Rom ausgelost. Es fand am vergangenen Wochenende der dritte Spieltag an der Derner Straße statt, also in Dortmund. Und last but not least, drei Schiedsrichter aus Deutschland werden bei Kontinentalmeisterschaften im Verlauf der kommenden Wochen und Monaten im Einsatz sein. Beginnen möchte ich aber zunächst erstmal mit der Nationalmannschaft, die mit einem 2:0 gegen Marokko und mit einem 5:0 gegen Rumänien das Turnier in Mönchengladbach bestritten hat. Wobei man da sagen kann, so hatte ich jedenfalls das Gefühl, dass das Finale gegen oder ein Finale gegen Marokko aus meiner Sicht deutlich angenehmer wäre von der Qualität her. Und deutlich besser wäre von der Qualität her. Ich hatte so das Gefühl, dass das vorgezogene Finale war. Wobei man natürlich auch sagen kann, dass man schon dauerhaft immer gegen Rumänien gespielt hat in den vergangenen Monaten. Gab ja diverse Länderspielwochenenden gegen die Rumänen, sodass man da auch mal verstehen kann, dass man nach, ich glaube, Oktober 2018, als man eine Länderspielreise nach Casablanca, also nach Marokko gemacht hat, wieder mal auf den Afrikameister treffen wollte. Ja, und Russland war letzten Endes, man muss es mehr oder weniger nur so sagen, zur Komplettierung des Turniers da. Was ich schön fand, war, dass sie die Einladung nicht ablehnen wollten, die letzten Endes von der blinden Fußballnationalmannschaft ausging, haben dann aber ihre B- bzw. C-Mannschaft geschickt, denn die besten Spieler befanden sich in einem Trainingslager mit Blick Richtung Europameisterschaft. Das heißt also, auch da ist die Vorbereitung läuft auf Hochtouren, ist in vollen Zügen. Ja, EM ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Die findet ja letzten Endes vom 15. bis zum 24. September dieses Jahres statt. Gespielt wird im Paralympics Preparation Center in Rom. Für alle Leute, die da hinfahren wollen, der Spielort ist im EUR-Geschäftsviertel, 10 Kilometer circa vom Hauptbahnhof entfernt, mit den Öffis ungefähr 45, 50 Minuten. Wenn natürlich dann letztendlich mit Auto unterwegs ist, dann natürlich vermutlich etwas schneller unterwegs, je nachdem, wie ist der Straßenverkehr oder der Cityverkehr in Rom zulässt. Ja, und auch die Gruppenauslosung, ich hatte es ja eben gerade angesprochen, fand statt. Hat durchaus für das ein oder andere unglückliche Gesicht vermeintlich bei den Deutschen gesorgt. Ja, die sind in Gruppe B gelandet, zusammen mit Europameister Russland, dann England, Frankreich, Deutschland sowieso, ja, hatte ich ja gerade erwähnt, und Griechenland. Und dann kommen wir nochmal auf Gruppe A. Da ist Italien, Spanien, Türkei, Belgien und Rumänien. So. Ja, und man war in einem Topf mit Belgien. Gab ja auch schon das Aufeinandertreffen mit dem Team um Stürmer Kevin van der Voort. Das hat ja letzten Endes die deutsche Nationalmannschaft für sich entschieden. Ja, Rumänien sehe ich die deutsche Mannschaft auch stärker. Ja, und dann wäre es halt letzten Endes ein 3- oder 4-Kampf geworden mit Italien, Spanien und Türkei. Insbesondere Italiener ja mit Paul Jobo nicht zu unterschätzen. Aber ich denke mal, dass die Spanier als Favorit in der oder dass die Spanier die Favoriten in der Gruppe sind. Italien hat man auch ohne Paul Jobo bespielen können in Frankenthal. Da war die deutsche Mannschaft klar überlegen. Die Frage ist natürlich letztendlich, wie wäre es mit Paul Jobo gewesen? Und vor allen Dingen muss man auch immer bedenken, ein Turnier, egal ob jetzt EM oder WM, ist nochmal ein Stück weit anderes als ein Vorbereitungsturnier, wo vielleicht nochmal das ein oder andere ausgetestet wird. Ja, ich hatte es schon anklingen lassen, unglückliche Gesichter. Alexander Fangmann, der Nationalmannschaftskapitän, sagte im Interview mit blindenfußball.net: Mit Russland, England und Frankreich haben wir ein hartes Los erwischt. Alle Mannschaften wollen ins Halbfinale. Ein vorzeitiges Ausscheiden wäre für diese Teams ein Desaster. Dann brennt dort der Baum. Wenn wir diejenigen sind, die die Top-Favoriten rauskegeln, wäre das natürlich super. Aber es grenzt an eine Sensation, wenn England und Russland nicht weiterkommen würden. Wir sind der leichte Außenseiter, das ist unser Vorteil. Und ich glaube tatsächlich, dass man, was heißt glauben, dann man muss da Alex Fangmann tatsächlich beipflichten. England und Russland sind sicherlich die beiden Favoriten in der Gruppe. Griechenland nicht zu unterschätzen, aber der krasse Außenseiter aus meiner Sicht. Auf dem Papier jedenfalls. So, und wenn man halt ins Halbfinale kommen muss, dann musst du halt zwei große schlagen. Das sagten auch schon die beiden Trainer Enrico Göbel und Peter Gößmann. Das heißt also, man hat ja schon, oder man war ja schon auf Tuchfühlung mit den beiden Russen, Sergej Mansos und Andrei Tichonow aus der Blindenfußball-Bundesliga. Ich bin ja momentan beim BVB. Ja, das heißt, man muss also entweder England oder Frankreich schlagen. Tendenz geht also eher Richtung Frankreich, dass man die da letztendlich schlägt. Naja, und unglücklich ist es insofern, beziehungsweise unglücklich ist der Spielplan erstmal zunächst für die deutsche Nationalmannschaft. Denn bereits nach dem ersten Spiel gegen England gibt es einen Ruhetag. Und vielleicht wäre es da grundsätzlich besser gewesen, wenn es das nach dem zweiten Spiel nach dem Spiel gegen Griechenland gegeben hätte, denn dann würde man auf Frankreich, Russland, Frankreich, Russland treffen. Und ja, dann hätte man vor den zwei wichtigen Spielen nochmal einen Tag Ruhe, wäre aber schon im Turnier angekommen, hätte sich schon ein Stück weit mehr verausgabt, um dann diese Ruhezeit perfekt zu nutzen. Aber nun denn. Letzten Endes ist es so, dass nur der Europameister und der unterlegene Finalist sich qualifizieren für die Paralympics 2020 in Tokio. Die Vorfreude ist jedenfalls im deutschen Lager auf diese EM durchaus groß. Aus meiner Sicht sind da aber allerdings skurrile und teilweise auch undurchdachte Sachen, Planungen seitens des Organisationskomitees vorgefallen. Und tatsächlich bin ich da nicht unbedingt mit meiner Meinung alleine. Das geht unter anderem oder beginnt damit, dass Paul Jobo unter anderem, ich hatte es ja angesprochen, italienischer Nationalspieler und eines der größten Talente momentan in Europa, die Lose zog oder Teil der Veranstaltung war und dabei die Loskugeln zog. Da hat sich das Organisationskomitee nicht unbedingt einen Gefallen in Sachen Fairness damit getan. Es gab aus meiner Sicht doch durchaus die eine oder andere kritische Bemerkung offline, also sprich abseits der Live-Übertragung bei Facebook, was ich auch völlig verständlich finde, weil ja, also man kann keinen aktuellen Blindenfußball-Nationalspieler, der für den Gastgeber spielt, gruppenlosen lassen. Und ja, nun denn. Ja, hinzu kommt Spielbeschreiber Maurizio Valgoglio hat es ja schon angedeutet. Modus und Tickets wurden gar nicht erwähnt. Das ist natürlich für den einen oder anderen Schlachtenbummler, der da gerne hinfahren möchte, keinesfalls förderlich, so rund 2 Monate vor dem Turnier. Naja, und zugleich ist es auch irgendwie schade, weil während der Live-Übertragung immer wieder davon gesprochen wurde, die Gesellschaft zu erreichen und abzuholen. Naja, und den Weg letzten Endes hat die FISPIC irgendwie verpasst. Das einzig Positive, was man aus der Veranstaltung mitnehmen konnte, war, dass der italienische Fernsehsender Rai das Eröffnungsspiel live überträgt. gab es schon mal, glaube ich, von Rai in den vergangenen Jahren genau dieselbe Aktion. Da gab es tatsächlich im öffentlichen Fernseher, im öffentlichen Fernsehen. Das heißt also nicht irgendwie in irgendwelchen verschachtelten Livestreams, wie es vielleicht bei dem einen oder anderen deutschen Sender der Fall ist. So, das war's jetzt erstmal zur Nationalmannschaft. Nach einem kurzen Werbespot geht's dann weiter und dann spreche ich über den dritten Spieltag in der blinden Fußball-Bundesliga in Dortmund mit der ein oder anderen Stimme. Bis gleich.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu Void, der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Barkmann. Ja, wir hatten gerade die Nationalmannschaft bzw. die Europameisterschaft als Thema. Jetzt widmen wir uns der Blindenfußball-Bundesliga, also dem aktuellen Tagesgeschehen. Da wurde am vergangenen Wochenende in Dortmund der dritte Spieltag ausgetragen. 2 Tage mit insgesamt, ich überschlag mal kurz, 2, 4, 5, 9 Spielen. Da bin ich nochmal gespannt. Auch am kommenden Spieltag in Stuttgart wird es 9 Spiele geben. Allerdings mit dem Knaller Samstag mit 6 Spielen. Da beginnt das letzte Spiel um 19 Uhr. Dazu aber später mehr. Ja, 5 Spiele begannen mit einem 8:0 des FC Schalke 04 gegen die SG Berlin-Köln, die sich ja so ein Stück weit den Frust von der Seele geschossen haben, nach dem doch durchaus enttäuschenden Wochenende in Marburg. Haben da ja alle Spiele verloren und unter anderem ja auch das Hinspiel des Revierderbys. Und Ali Schafter war da der überragende Mann und hat sich in der Torschützenliste ja nach vorne geschoben, hatte vor dem Spieltag mager nur einen Treffer und steht jetzt bei mittlerweile 7 Treffer. Ist da auf Platz 5 in der Torjägerliste, hinter Andrej Tikhonov, Paul Ruge, Alican Pektaş, die jeweils 10 Treffer haben, und dem alleinigen Spitzenreiter vom FC St. Pauli, Jonathan Tönsing. Naja, und die haben sich halt, wie gesagt, die Seele, die, den Fuß vor der Seele geschossen. Und dann gab's das erste Topspiel an diesem Wochenende, die SFBG Blister Marburg gegen den FC St. Pauli. Ein durchaus taktisch geprägtes Spiel, in dem ja Maurizio, Valgolio und meine Wenigkeit hatten das da ja letzten Endes im Stream auf blindenfußball.net beschrieben. Es war ein Spiel, in dem beide Mannschaften wenig riskiert hatten. Sofern St. Pauli im Ballbesitz war, hat sich Marburg tief in die eigene Hälfte zurückgezogen, wollte keine Fehler machen, und genauso war es dann auch umgedreht. So, und dann war es natürlich auch klar, dass dann irgendwie so eine, ja, ein kleiner individueller Fehler, eine kleine glückliche Situation letzten Endes zum Erfolg führen würde. Und dann war es Paul Ruge, der da über die halbrechte Seite dann ja, durchmarschierte und Sepp Themel da keine Abwehrchance ließ. Und somit ja, blieb St. Pauli auch weiterhin sowohl verlustpunktfrei als auch gegentorfrei. Und ich bin auf Stimmensuche gegangen und bin tatsächlich fündig geworden bei Philipp Hippo Fersen, der nach dem Spiel Rede und Antwort stand.
Unsere Abwehr wackelte gegen Marburg ein bisschen, aber wir hatten auch einen starken Keeper, der uns Gott sei Dank die Null beschert hat. Wenn Marburg 1-0 in Führung gegangen wäre, dann wäre das Spiel vielleicht auch anders ausgegangen. Also man muss schon bedenken, dass wir im Moment ganz gut eingespielt sind, und es ist einfach super, dass wir bisher so spielen, und ja, es ist alles so schwer in Worte zu fassen.
Im Anschluss dieses Topspiels gab es tatsächlich eine weitere hochkarätige Begegnung. Der MTV Stuttgart traf auf Borussia Dortmund. Zugleich war es auch das Duell der beiden Ballermänner, Alexander Fangmann auf Seiten der Schwaben und Andrei Tikhonov in den Farben Schwarz und Gelb für den BVB. Und der russische Nationalspieler war auch letzten Endes dafür verantwortlich, dass die Schwarz-Gelben nach Spielabpfiff jubeln durften. 3 zu 2 hieß es. Drei Treffer Tikhonov. Fangmann steuerte selber zwei Tore bei für die Stuttgarter, konnte aber die Niederlage nicht abwenden. Und was noch vielleicht ein Stück weit schlimmer ist aus Stuttgarter Sicht, sie mussten sich allmählich mit dem Gedanken abfinden, in Saarbrücken nicht im Finale zu stehen und somit auch nicht ihren Titel verteidigen zu können. Ja, und dann folgte ein klares 10 zu 0 der SFB Geblister Marburg gegen die SG Berlin-Köln, wobei man sagen muss, dass sich die Spielgemeinschaft zu Beginn der Partie tatsächlich gut gehalten hat und dann im weiteren Verlauf des Spiels einfach ja den Kräften Tribut zahlen musste, aber natürlich auch vor allem der individuellen Qualität von Alican Pektaş, von Taimi Kurtic und Co. Ja, und zum Abschluss dieses ersten Spieltages gab es die Paarung zwischen dem FC St. Pauli und Borussia Dortmund, dass die Kiezkicker mit 2-0 für sich gewannen. Allerdings auch auf beeindruckende Art und Weise, denn die Partie wurde tatsächlich mehrfach unterbrochen, aufgrund von Starkregen, aufgrund von Gewitter. Und da dann wieder zurück in den Fokus zu kommen, in den Rhythmus zu kommen, in den Spielrhythmus zu kommen, das zeichnet tatsächlich eine Spitzenmannschaft aus. Und die Tabelle, die ich dann letzten Endes im weiteren Verlauf verlesen werde, unterstreicht dies eindrucksvoll. Ja, am Sonntag gab es dann vier Partien. Der MTV Stuttgart hat sich dann letzten Endes endgültig aus dem Finalrennen verabschiedet. 0-0 gegen den FC Schalke 04. Hat da in den letzten Sekunden noch einen Pfostenschuss gehabt, also die Chance zum Sieg vergeben. Dann gewinnt FC St. Pauli mit der gegen die SG Berlin-Köln mit 5 zu 0. Da gab es ja unter anderem das Debüt der 13-jährigen Toja Küster, die da im Offensivbereich ein wenig wirbeln durfte und einen bleibenden Eindruck hinterließ. Fand ich tatsächlich sehr, sehr imposant, ihr Auftreten ohne Angst. Hat ja auch schon berichtet, dass sie im Training gegen Erasmus Naies, der ja durchaus für seine Größe bekannt ist, mal den ein oder anderen Zweikampf führen durfte und somit, ja, wenn du natürlich deine Zweikämpfe gegen Rasmus, einen der Nationalspieler, üben darfst, trainieren darfst, dann ist es natürlich auch für eine solch junge Spielerin wie Toja förderlich. So, dann haben wir ja noch das Duell der beiden erfolgreichsten Teams in der Historie der Blindenfußball-Bundesliga, Marburg gegen Stuttgart. Und wieder war es ein später Treffer, der die Stuttgarter auf die Verliererstraße bringt, beziehungsweise Punkte abgeben ließ. Tommy Horn traf in der 39. Minute per 6 Meter, wobei man dazu auch sagen muss, ich habe mir das Spiel ja im wunderbaren weißen Gartenstuhl angesehen. Molgetta Rossom hätte wenige Minuten vorher schon nach dem fünften Foul, nach dem fünften persönlichen Foul, vorzeitig des Feldes verwiesen werden müssen. Da hatten die Schiedsrichter noch Gnade vor Recht ergehen lassen. Ja, kann man im Nachhinein diskutieren. Ich bin gespannt, wie die Schiedsrichter das letzten Endes mit ja paar Tagen, Stunden Abstand beurteilen. Ja, und zum Abschluss das Highlight vielleicht an diesem Wochenende aus Westfalensicht, das Revierderby. Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Borussia Dortmund gewann mit 2 zu 0. Wieder mal ein Doppelpack von Andrei Tikhonov. Auch bedingt dadurch, dass Hasan Korkoran nach zwei Fouls vorzeitig des Feldes verwiesen werden musste. Auch hier kann man insofern diskutieren, nicht unbedingt mit den Schiedsrichtern, sondern vielleicht mit Hasan. Denn er hat schon in den ersten 2, 3 Minuten eine gelbe Karte gesehen, aufgrund eines taktischen Fouls. Und das zweite Foul war tatsächlich auch aus meiner Sicht ein klares Foul. Andrei Tikhonov zieht von links ins Zentrum hinein und kommt in das Tempo-Dribbling. Das ist nun mal seine Stärke. Hasan Kubral versucht ihn noch ein Stück weit aufzuhalten, versucht sich festzuhalten, reißt ihn um, sieht im Fallen spektakulärer aus, als es vielleicht ist, aber die gelbe Karte ist in meinen Augen vertretbar. Und somit musste Schalke 04 in den nächsten 2 Minuten erstmal in Unterzahl spielen, dann mit Bayram Dogan auffüllen, aber die Niederlage konnte er nicht verhindern. Nicht nur an den vorherigen Wochenenden, auch an dem vergangenen Wochenende bot der FC St. Pauli eine bockstarke Leistung, wie auch Hippo Fersen bemerkt.
Ja, gegen Borussia Dortmund 2 zu 0 gewonnen ist auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz, weil uns das eben auch auszeichnet, weil wir eine stabile Abwehr zurzeit haben, dass alle im Moment wieder ziemlich fit sind mit Jonathan Tönsing im Sturm. Das frühe Tor in der ersten Halbzeit war auf jeden Fall ein großer Brustlöser. Es hat uns wieder Selbstvertrauen gegeben, aber wir brauchten auf jeden Fall wieder eine enorme Konzentration. Das Spiel auch im Moment so zu halten und eventuell noch ein Tor nachzulegen, das uns dann auch gelungen ist. Und jedes Tor gibt uns Sicherheit. Und ja, das heißt, dass wir zu Recht im Moment auch mit 7 Spielen und 27 zu 0 Toren auf Platz 1 stehen. Das ist auf jeden Fall eine überragende Saison, die wir bisher spielen.
Nach den 2 Derby-Siegen binnen einer Saison sind auch die Dortmunder voller Freude, wie BVB-Spieler Jonas Fuhrmann erklärte.
Das Derby an sich zum Abschluss war natürlich nochmal ja, ein gekrönter Abschluss, kann man sagen, weil es war wirklich geil, von den vielen Leuten zu spielen und die Stimmung war ja auch toll. Dann dazu noch der Sieg. Dazu war es natürlich auch noch, wie so ein Derby ist, halt eine relativ, ja, sag ich mal, ruppige Partie. Es gab ja schon einige Fouls und Emotionen waren im Spiel. Und von daher war das schon, ja, einfach cool nochmal zum Abschluss, dieses Erlebnis.
Übrigens, das letzte Mal, dass eine Fußballmannschaft von Borussia Dortmund 2 Derbys in einer Saison gewann, war in der Saison 2011-2012 bei den Sehenden. Der Ausgang ist bekannt. Borussia Dortmund wurde am Saisonende Meister. Vielleicht auch im blinden Fußball? Vielleicht lässt sich diese Frage schon in Stuttgart, spätestens aber beim Finalspieltag am 31. August in Saarbrücken beantworten. Weniger erfolgreich lief es für den amtierenden Meister aus jenem Stuttgart. Die Schwaben holten aus 3 Spielen nur einen Punkt und können im besten Falle nur noch das Spiel um Platz 3 erreichen. Schadensbegrenzung also. Im Interview jetzt Eyüp İkitçiler.
Es ist so, dass einfach dieses Jahr oder diese Saison einfach für uns auch schlecht gelaufen ist, weil jetzt auch einige halt relativ ja angeschlagen waren, auch verletzt und so, beziehungsweise Bänder angerissen etc. Und so ist es halt diese Saison irgendwie ein bisschen für uns nicht so gut verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ohnehin lief vieles im bisherigen Saisonverlauf gegen den MTV. Späte Gegentore gegen Marburg, St. Pauli und Dortmund brachte das Team von Trainer Giuseppe Calaciura mehrmals um den verdienten Lohn und um Punkte. 7 an der Zahl, mit der die Stuttgarter eher zu den heißesten Finalanwärtern als um Kandidat um Platz 3 gezählt hätten.
Haben wir ja alles gegeben und halt die Tore, was halt wir kassiert haben, sage ich jetzt mal, ja, haben wir denen geschenkt, so gesagt.
Gegenwärtig kann der MTV Stuttgart nur auf einen Ausrutscher vom FC Schalke 04 hoffen. Ja, und bevor wir uns das letzte reguläre Spieltagsprogramm anschauen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Tabelle. Auf Platz 1 der FC St. Pauli mit 27 zu 0 Toren und 21 Punkten aus 7 Spielen, also einer marklosen Bilanz, da kann man nur den imaginären Hut ziehen. Auf Platz 2 Borussia Dortmund, 2 Saisonniederlagen, beide gegen den FC St. Pauli, beide mit 2 zu 0. Wobei man sagen muss, dass beim Rückspiel sogar die beiden russischen Nationalspieler Sergej Mansos und Andrei Tichonow mit von der Partie waren. In Lauerstellung ist die SFB Geblister Marburg mit 13 Punkten, also 2 Punkte hinter den Dortmundern. Dann klafft schon eine Lücke von 6 Zählern zum FC Schalke 04, die auf Platz 4 sind, und dem MTV Stuttgart mit 5 Punkten auf Rang 5. Und der 6. Rang geht an die SG Viktoria Berlin. PSV Köln. Ja, ich hatte es eben gerade schon angesprochen. Der im TV Stuttgart muss auf einen Ausrutscher hoffen und zugleich natürlich punkten. Doch wie sieht denn letzten Endes der letzte Spieltag aus? Gespielt wird am 10. August und am 11. August jeweils am Kreerwald 190a in 70193 Stuttgart. Los geht's mit einer Partie, die es tatsächlich in sich hat. Denn um 9 Uhr spielt die SFB gegen Blister Marburg gegen Borussia Dortmund. Das heißt also Platz 2 gegen Platz 3. Gibt es da schon eine kleine Vorentscheidung oder revanchiert sich Marburg für die 2:1 Hinspielniederlage in der letzten Sekunde, beide Tore ja in der Schlussminute und hält somit auch die Finalchancen aufrecht und würde vorerst an den Dortmunder vorbeiziehen. Und um 11 Uhr gibt es dann das Duell Platz 5 gegen Platz 6, Stuttgart gegen Berlin-Köln. Um 13 Uhr FC Schalke 04 gegen den FC St. Pauli. Um 15 Uhr Borussia Dortmund gegen die SG Berlin-Köln. Und um 17 Uhr Stuttgart gegen St. Pauli. Und um 19 Uhr das finale Spiel an diesem ersten Spieltag. 19 Uhr, wie gesagt, Schalke gegen die SFB gegen Blister Marburg. Dann am Sonntag um 9 Uhr St. Pauli gegen Blister Marburg. Um 11 Uhr Schalke Berlin-Köln und um 13 Uhr Borussia Dortmund gegen den MTV Stuttgart. Also auch am Sonntag hat die SFB gegen Blister Marburg Chancen zunächst vorzulegen. Und was denken die beiden Spieler Eyüp Ekinciler vom MTV Stuttgart und Jonas Fuhrmann über den bevorstehenden Spieltag?
10. und 11. August in Stuttgart wird es jetzt komplett wieder anders aussehen. Das sind wir jetzt dann im Heimvorteil und dann werden wir hoffentlich, nicht hoffentlich, wir werden natürlich dann auch die Siege mitnehmen.
Ja, ich glaube, Stuttgart wird durchaus nochmal hart. Wie soll ich sagen, also Marburg ist natürlich erstmal eine sehr starke Mannschaft. Das war ja auch wirklich ein Spiel auf Messerschneide, das Hinspiel. Das haben wir ja buchstäblich in letzter Sekunde gewonnen. Und das wird diesmal auch nicht leichter, glaube ich. Ja, gegen Köln-Berlin, ja, wenn wir da konzentriert rangehen und unsere Leistung abrufen, sollten wir da schon natürlich die 3 Punkte einfahren. Und gegen Stuttgart haben wir jetzt auch wieder gesehen, war es auch ein enges Spiel. Von daher, ich finde es schwierig, da jetzt einen Favoriten auszumachen zwischen Marburg und uns. Vielleicht haben wir das leichtere Restprogramm, aber nichtsdestotrotz sollten wir da ziemlich konzentriert reingehen und eigentlich, ja, ist auch wieder so eine leere Phrase eigentlich, aber so, wir sollten eigentlich nur auf uns selber gucken und uns erstmal ja, darauf konzentrieren, gute Spiele abzuliefern und dann bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich.
Und last but not least, das zu Beginn dieser Folge erwähnte Schiedsrichterthema. Nicht nur die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft wird in Rom bei der EM am Start sein, sondern mit Patrick Saponzoglu und Dustin Fennemann auch 2 Unparteiische. Für Nils Haupt, Schiedsrichterobmann der Blindenfußball-Bundesliga, geht es dagegen einige Monate später paar tausend Kilometer in Richtung Afrika. Haupt wurde für den Afrika-Cup nominiert, der vom 15. bis zum 26. November 2019 in der ivorischen Stadt Abidjan ausgetragen wird. Also Elfenbeinküste, durchaus ein sehr interessantes Reiseziel. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch genauso an Patrick Saponzoglu und Dustin Fennemann und gut Pfiff bei den jeweiligen Paarungen, die ihr pfeift. Aber bevor ihr letzten Endes aufs Grün bei der EM bzw. beim Afrika Cup gelassen werdet, müssen natürlich noch der 4. Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga und natürlich auch der Finalspieltag in Saarbrücken ausgetragen werden. Das soll es aber an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Voi, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.